Wir sind im Philipperbrief und ich lese genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Philipper 1, 12 bis 26. Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen. Meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Allen Leuten im Palast des Statthalters und allen anderen hier ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Einige verkünden Christus wohl aus Neid und Streitsucht. Aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe. Denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben. Denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Im Gegenteil. Durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben. Und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits gilt für mich, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre viel besser. Aber für euch ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Deshalb bin ich überzeugt, ja, ich weiß, ich werde am Leben bleiben und euch allen erhalten bleiben. So kann ich dazu beitragen, dass euer Glaube Fortschritte macht und ihr immer mehr Freude daran findet. Ich werde euch noch viel mehr Grund geben, auf Jesus Christus stolz zu sein, dann, wenn ich wieder bei euch bin.
Ja, moin zusammen. Wir sind zum zweiten Mal heute unterwegs in unserer Predigtreihe Glaube, der navigiert, nicht nur inspiriert. Glaube, der navigiert. Und ich möchte zunächst mal über das Wort navigieren nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Ihr kennt natürlich alle euer Navi im Auto und auf dem Fahrrad, aber es ist in letzter Zeit öfter mal vorgekommen, vor allen Dingen in der Ostsee, dass diese Navigationssysteme gestört waren und dann ging nichts mehr. Dann hatte man plötzlich nichts auf dem Schirm und wusste nicht, wo man hinfahren sollte. Dann ist es natürlich wichtig, wenn man tatsächlich navigieren kann. Also nicht nur auf dem Schirm gucken, sondern navigieren kann. Das Wort navigieren hat lateinischen Ursprung. Und vielleicht kennt jemand, der mal Latein gelernt hat, das Sprichwort, ein altes lateinisches Sprichwort, navigare necesse est, oder wir haben necesse gelernt, also alle 20 Jahre ändert sich das, also navigare necesse est, und das heißt, Seefahrt ist notwendig. Und der Spruch geht dann noch weiter, das Leben nicht so wichtig, aber Seefahrt ist notwendig. Seit Werner heißt es, Seefahrt tut Not. Er hat ja gesagt, tut das in Not. Seitdem sagt man heute, Seefahrt tut Not. Seefahrt ist notwendig. Und wenn wir über Glaube, der navigiert, nachdenken, dann denken wir über die deutsche Bedeutung des Wortes navigieren nach. Das stammt aus der Seefahrt, heißt aber, dass wir uns auf unserem Weg, auf einer Reise, ob auf dem Wasser oder auf dem Land, zurechtfinden müssen. Wir navigieren. In der Seefahrt geht das so, man hat eine große Karte, da ist ein Meer drauf oder eine Wasserstraße und dann gibt es bestimmte Landmarken, Kirchtürme, Leuchttürme, Tonnen im Wasser, die peilt man an und dann navigiert man an diesen Marken lang. Und nachts funktioniert das mit Leuchttürmen, Mond und Sterne, Wissenschaft, Physik. Das ist eigentlich Navigieren. Wenn wir sagen, Glaube, der navigiert, dann ist das ein Bild dafür, dass wir auf der Reise sind und ständig am Navigieren sind. Und bei diesem Navigieren, da hilft uns die Bibel und in den nächsten Wochen speziell der Philipperbrief, dass wir den richtigen Weg einschlagen, indem wir das Ziel vor Augen haben. Und damit wir uns auf dieser Karte zurechtfinden, möchte ich jetzt nochmal eine kleine zeitliche und geografische Einordnung des Briefes an die Philipper versuchen. Der Brief an die Christen in der Stadt Philippi wurde ungefähr, haben wir letzten Sonntag schon gehört übrigens, 60 Jahre nach Christi Geburt geschrieben. Das klingt jetzt nicht besonders spektakulär, aber 60 Jahre nach Christi Geburt, nach Beginn unserer Zeitrechnung, heißt auch, das war erst 30 Jahre, nachdem Jesus gekreuzigt, gestorben und auferstanden war. Und 30 Jahre danach ist natürlich eine sehr kurze Zeit. Das bedeutet nämlich, dass in dieser Zeit, wo der Brief an die Philipper geschrieben wurde, noch ganz, ganz viele Menschen lebten, die das hautnah, also persönlich miterlebt hatten, was in Jerusalem, speziell auf Golgatha, passiert war. Und es lebten noch ganz viele Leute von denen, die damals total dagegen waren, die gesagt haben, das ist alles Betrug, was da läuft, das ist alles ungöttlich, das ist alles vom Teufel. Die lebten noch, die damals, als Jesus gekreuzigt wurde, 25 war, die waren jetzt gerade 55 oder 35, 65 und so weiter und so fort. Das heißt, in diesem Zeitrahmen spielte sich das ab. Paulus war ja auch so einer gewesen, wie die, die jetzt hinter den Christen herfuhren, um die vor Gericht zu stellen, damit sie am Ende hingerichtet wurden. Genau das hatte Paulus früher auch gemacht. Und jetzt waren diese Leute hinter ihm her. Der Beginn des Briefes ist sehr positiv und voller Freude. Das haben wir letzten Sonntag gehört, dass man kaum glauben kann, dass Paulus diesen Brief aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Paulus sitzt im Gefängnis. Die Bibelausleger wissen jetzt nicht ganz genau, wo das war, ob das schon in Rom war, ob er noch in seinem gemieteten Haus war oder ob das in irgendeiner Provinz war. Das tut aber eigentlich auch nichts zur Sache. Wichtig ist, Paulus, der den Brief schreibt, ist in Gefangenschaft. Und das war sicherlich nicht unbedingt lustig. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum war Paulus in römischer Gefangenschaft, also in Gefangenschaft der römischen Regierung? Die Geschichte beginnt, könnt ihr zu Hause lesen, in Apostelgeschichte 23. Da lesen wir, ich lese mal einen Vers vor, über 40 Juden hatten sich geschworen, nichts zu essen und nichts zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Das waren die Feinde des Evangeliums, die absolut dagegen waren, dass die gute Botschaft von Jesus Christus sich auf der Erde verbreitete. Und diese Männer machten nichts anderes, habe ich eben schon gesagt, was Paulus früher auch gemacht hat. Die reisten hinter den Christen her, die das Evangelium verkündigten und versuchten auf Biegen und Brechen das zu unterbinden, das zu boykottieren. Seitdem Jesus seinen öffentlichen Dienst hier auf der Erde begonnen hatte, versucht der Teufel, die Verbreitung des Evangeliums, der erlösenden Botschaft von Jesus Christus zu verhindern. Übrigens bis heute. Und deswegen muss man sich auch nicht wundern, dass auch heute auf der Erde vielen Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn bekennen, der Wind entgegenweht. Diese 40 hatten sich also geschworen, Paulus umzubringen, nur umbringen zu lassen. Solange wollten sie nichts essen und nichts trinken. Aber ein Neffe von Paulus hatte davon Wind gekriegt und hat das oben gemeldet. Hat gesagt, pass mal auf, ihr habt da einen Gefangenen, der hat eigentlich nichts verbrochen, der hat nur so einen komischen Glauben. Da sind aber 40, die wollen auf Biegen und Brechen verhindern, dass der noch weiterlebt. Und so ein oberster Soldat, und das fand ich sehr interessant, hat dann entschieden, dass Paulus heimlich wegtransportiert wird, damit die nicht wissen, wo der steckt. Und das steht dann auch in der Apostelgeschichte. Dann hat er sage und schreibe 200 Soldaten, 70 Reiter und also insgesamt 470 Soldaten zusammengetrommelt, um diesen einen Mann, diesen Christen, Paulus, nach Caesarea zu bringen. Und in Caesarea, kürze ich jetzt mal ab, am Ende der Zeit in Caesarea lesen wir folgende bedeutungsvollen Worte aus Apostelgeschichte 25, 10, 12. Da wurde Paulus wieder vor Gericht gestellt, aber Paulus erwiderte: Ich stehe hier vor dem kaiserlichen Gericht und vor ihm muss mein Fall entschieden werden. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie du selbst genau weißt. Sollte ich wirklich ein Unrecht begangen haben, das mit dem Tod bestraft werden muss, dann bin ich bereit zu sterben. Wenn aber nichts an der Anklage dieser Leute dran ist, darf mich niemand ihnen ausliefern. Und jetzt kommt's: Ich berufe mich hiermit auf den Kaiser. Paulus war römischer Staatsbürger. Und da sagte Festus, besprach sich mit seinen Beratern und entschied: Auf den Kaiser hast du dich berufen, vor den Kaiser sollst du kommen. Deshalb ist Paulus jetzt in römischer Gefangenschaft. Mit Gefängnis hatte Paulus Erfahrung. Das war jetzt so, vielleicht so ein Déjà-vu für ihn, ausgerechnet in dem Zusammenhang mit der Stadt Philippi. Er schreibt ja an die Christen in Philippi. Vielleicht hat schon mal jemand von der Geschichte von dem Kerkermeister oder dem Gefängnisaufseher, Chef oder so von Philippi gehört. Da lesen wir nämlich in der Apostelgeschichte auch eine interessante Geschichte und die müssen wir kennen, um das Verhältnis von Paulus zu den Christen in Philippi ein Stück weit näher verstehen zu können. Paulus und Timotheus waren in der Türkei, kennen wir auch alle, beliebtes Urlaubsziel, in der Türkei unterwegs und da hatte Paulus einen Traum. Der steht in der Apostelgeschichte 16, Vers 9. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der bat ihn: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Das war ein Traum, den Paulus da in der Türkei hatte. Und dann lesen wir weiter: Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Aus der Vision hatten wir nämlich geschlossen, dass Gott uns rief, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Und Philippi liegt in Mazedonien. Und durch diesen Auftrag ist Paulus das erste Mal mit Menschen in Philippi in Verbindung gekommen. Das war eine römische Provinz im Norden von Griechenland. Und ich kürze jetzt wieder ab, weil Paulus einer jungen Frau, die ihm folgte, einen Wahrsagergeist austrieb, wurde er zusammen mit seinen Mitarbeitern Silas ausgepeitscht, Silas, und inhaftiert. Dann geht das weiter: Gott schickt ein Erdbeben, die ganzen Gefängnistüren gehen auf, die Ketten fallen runter, Paulus ist frei, der Gefängnischef von dem Gefängnis in Philippi will sich das Leben nehmen. Paulus sind so: Mach dir keine Sorgen, wir sind noch alle da. Und der nimmt sich eben nicht das Leben und er erklärt Paulus dem Gefängnischef von Philippi die frohe Botschaft von Jesus Christus. Der, seine Familie, das ganze Haus werden alle Christen und da entstand die christliche Gemeinde in Philippi, wo Paulus jetzt diesen Brief hinschrieb. Die Philipper hatten also miterlebt, wie schnell man im Gefängnis landen kann, wenn man Jesus Christus bekennt. Sie hatten aber auch erlebt, wie schön das passieren kann, dass Gott einen da wieder raushaut. Nicht immer, aber in diesem Fall hatten sie das gesehen. Das heißt, sie kannten auch was von dem Thema Gefängnis. Schließlich entstand dort in Philippi die erste christliche Gemeinde in Europa. Und dahin schreibt Paulus jetzt diesen Brief. Nach der Einleitung kommt Paulus in Vers 12 zu dem ersten Grund, warum er den Brief schreibt. Ich wurde kürzlich mal von jemandem von euch angesprochen, dass es doch schön wäre, wenn wir predigen, da haben wir wieder das Wort navigieren, wenn wir so ein bisschen durch die Predigt navigieren würden, damit man als Zuhörer so ein bisschen weiß, wo man steht. Manche denken vielleicht nur, damit sie wissen, was zu Ende ist, aber okay, nein, hier nicht. Nein, also ich werde jetzt auch durch diese Verse des Philipperbriefs kontinuierlich durchgehen und immer die Versnummer, die kommt dann auch auf den Beamer. Und bei 26 ist zu Ende, dann wisst ihr ungefähr, wo wir sind. Also bei 26.
Der Beamer ist gerade.
Bitte?
Der Beamer zeigt gerade nichts an.
Ach so. Hat doch nichts mit dem Handy zu tun, ne? Gut. Denn ist auch nicht so wichtig, das kriegen wir auch so hin. Gleich kommt er wieder. Ja. So, wir fangen jetzt also an mit Vers 12. Da sagt Paulus: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Zunächst sehen wir hier, dass Paulus zu den Philippern offensichtlich einen ganz guten Draht hatte. Die kannten schon die Umstände. Er erklärt hier gar nicht, dass er im Gefängnis ist und was ist. Er sagt nur, ihr kennt diese Umstände, aber ich bin inhaftiert. Aber diese Inhaftierung hat drei Auswirkungen. Und die erste Auswirkung lesen wir in Vers 13. Denn hier weiß jeder, dass ich meine Fesseln für Christus trage. Sogar die Soldaten der, da weiß man nicht so recht, was da steht, Palastwache, Prätorium, römische Regierung, sagen wir mal. Die wissen also, warum Paulus inhaftiert ist. Ist also kein normaler Krimineller, sondern jemand, der nur einsaß, weil er für seinen Glauben eingetreten war. Und ich könnte bedenken, dass das Eindruck macht. Ein ganz besonderer Gefangener. Ein Mensch, der sitzt im Gefängnis, der hat nichts verbrochen, was man sonst so kennt, sondern hat seinen vielleicht etwas merkwürdigen Glauben froh und munter den Leuten bekannt und mitgeteilt. Und das hat die Leute neugierig gemacht. Und offensichtlich war das erfolgreich. Denn Paulus sagt, dass alles, was ihm zugestoßen ist, der Verbreitung des Evangeliums gedient hat oder die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Das ist das Erste, das Paulus den Briefempfängern mitteilen will. Keine Klage über Haftbedingungen, keine Klage über schlechtes Essen oder unfreundliche Aufseher. Im Gegenteil, die Verbreitung des Evangeliums, der guten Botschaft, ist für ihn so großartig, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Und die Philipper erinnern sich, das gab es schon mal. Und das hat damals zu der Gründung unserer Gemeinde geführt. Und das erklärt den nächsten Vers, Vers 14. Da steht, und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft im Vertrauen auf den Herrn Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Hätte Paulus nur gestöhnt und geklagt und rumgenölt, dann hätte das sicherlich nicht der Auferbauung der Christen in Rom oder wo Paulus auch war, gedient. Aber die Art, wie Paulus auch in der Haft munter von seinem Glauben reden konnte und auch Erfolg hatte, machte denen draußen, die nicht inhaftiert waren, Mut. Es geht bei dem Evangelium von Jesus Christus schließlich nicht um eine Hinterzimmerfrömmigkeit, sondern wie man das von manchen Christen denken könnte, sondern es geht um die ganze Welt umfassende Heilsbotschaft von Jesus Christus. Die gute Botschaft, die frohe Botschaft, das Evangelium, der Weg zum ewigen Leben. Das Evangelium von Jesus Christus, kann man nicht oft genug sagen, ist keine Privatangelegenheit. Und das ist unser Glaube, den wir durch den Heiligen Geist von Gott geschenkt bekommen haben. Die dritte Auswirkung des inhaftierten Paulus ist, dass draußen an seiner Stelle Leute getreten sind, die auch das Evangelium weitersagen, allerdings aus unlauteren Motiven. Lesen wir auch an anderer Stelle im Neuen Testament, dass Menschen die Botschaft von Jesus Christus für Geld verkauft haben, zum Beispiel. Und wir lesen in den Versen 15 bis 17, es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, andere aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guter Absicht. Sie tun es aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen. Diese Verse sind schwierig einzuordnen für mich. Können bedeuten, dass es welche gab, die sagten, nun ist der große Paulus von der Bildfläche, jetzt machen wir unser Ding, jetzt machen wir das so, wie wir das wollen. Wir waren vielleicht auch neidisch, weil er so viel Erfolg hatte, so viel predigen konnte. Entscheidend ist aber viel wichtiger, was Paulus im Anschluss daran sagt, in Vers 18, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Mich lässt das staunen, denn ich habe miterlebt, wie das Evangelium unterdrückt wurde, weil es irgendwelche konfessionellen Streitigkeiten gab und die Zusammenarbeit mit Christen aus verschiedenen Lagern undenkbar war. Die Worte von Paulus zeigen uns, dass das Evangelium von Jesus so wichtig ist, dass es über allen steht. Es rettet Leben für die Ewigkeit und darf nicht irgendwelchen klerikalen Klüngeleien untergeordnet werden. So nach dem Motto, nur als Beispiel, weil ihr Babys tauft, wir machen Glaubenstaufe, müssen wir das Evangelium erstmal nach hinten stellen. Das geht nicht. Leute, das geht überhaupt nicht. Auf der einen Seite geht es um theologische Feinheiten, auf der anderen Seite geht es um Leben und Tod. Geht um das ewige Leben, um die frohe Botschaft von Jesus und Christus. Das waren die drei Auswirkungen, die Paulus den Christen in Philippi mitteilen wollte, die trotz seiner oder in seiner Gefangenschaft eingetreten waren. Die Wichtigkeit der guten Botschaft, das will Paulus den Philippern mitteilen. Vers 19, denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Paulus fühlt sich in seiner Situation durch zwei Dinge gestärkt. Die Gebete anderer Christen und die Unterstützung durch den Heiligen Geist. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass Paulus diese beiden Dinge auf eine Ebene stellt. Heiliger Geist, eine Person Gottes, Gott selbst. Und auf der anderen Seite unsere Gebete. Wie wichtig das für Paulus ist, dass die anderen Christen für ihn die Hände erheben, für ihn eintreten und für ihn beten. Dass er das mit dem Heiligen Geist auf eine Ebene stellt, das ermutigt Paulus. Wir lesen weiter die Vers 20. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder Tod. Und jetzt wird Paulus ganz persönlich. Er blickt auf sich, auf den Sinn seines Lebens. Paulus guckt auf den Sinn seines Lebens und konstatiert, dass der Sinn seines Daseins ausschließlich dazu dient, dass Jesus in ihm gesehen wird und aus ihm hervorstrahlt. Sei es in dem ihm noch verbleibenden Leben hier auf der Erde oder sogar in seinem Tod. Und an dieser Stelle fragen wir uns jetzt mal, jeder, jede ganz persönlich, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Das wäre vielleicht mal eine Hausaufgabe, sich mal eine Woche lang, jeden Tag, einmal am Tag, die Frage zu stellen, was ist der Sinn meines Lebens? Bei Paulus war es Jesus, das Evangelium, die Nähe zu Jesus. In Vers 21, also Hausaufgaben habt ihr verstanden, ne? Eine Woche lang, was ist der Sinn meines Lebens? Ich mache mit. Vers 21, denn das Leben ist für mich Christus, das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Das Leben ist für mich Christus heißt, dass er immer Jesus vor Augen hat. Nicht als frommen Theologen, nicht als humanitäres Vorbild, nicht als toleranten Bruder, nicht als Weltverbesserer, sondern als den, der er wirklich ist. Der Sohn Gottes, der einmal als König über alles herrschen wird. Jesus Christus. Und das sagt Paulus, das Leben ist für mich Christus. Das Leben ist für Paulus Christus. Und die zweite Hälfte, das Sterben gewinnen. Hier ist Paulus bei der Navigation an einen Punkt angekommen, an dem der Weg in zwei Richtungen geht. So weiter oder in die andere Richtung. Sterben. Ein Thema, das hier heute eher verdrängt wird. Und doch gehört Sterben zum Leben wie Essen und Trinken. Sterben gehört zum Leben wie Essen und Trinken. Jeder ist mal dran und es ist immer zu früh. Kennt ihr alle. Aber Gewinn. Paulus hat sehr wohl verstanden, was ihn nach dem Tod erwartet. Etwas unvorstellbar Schönes, etwas Friedliches, in Gottes unmittelbarer Nähe stattfindendes Leben. Das ist heute nicht das Thema, aber theoretisch wissen wir als Menschen, die der Bibel glauben, ganz genau Bescheid. dass es eine wunderbare Ewigkeit bei Gott geben wird, für alle, die Jesus in ihrem Leben angenommen haben. Trotzdem setzen viele Christen alles daran, um möglichst lange hier zu bleiben. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, ist heute nicht dran. Paulus jedenfalls verfällt hier auch nicht in Fatalismus und sagt, ja, ist ja egal, entweder ich sterbe oder was passiert oder nicht. Er betrachtet den das Sterben sogar als Gewinn. Man könnte sagen, als Verbesserung. Meine Frau hier? Nee. Ja. Die weiß nämlich, was auf meinem Grabstein stehen wird. Ne? Was? Er hat sich verbessert. Genau. Ja. Scherz, aber nee, war nicht abgesprochen. Steht hier auch nicht drin. Aber das haben wir mal irgendwann besprochen. Gesagt, fände ich richtig gut, wäre ein schönes Zeugnis, wenn auf dem Grabstein steht, er oder sie hat sich verbessert. Paulus, ja. Vers 22. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Und wenn ich das lese, dann denke ich, gut so. Gut, dass wir nicht entscheiden müssen, wenn wir an diesem Punkt kommen, in welche Richtung wir weiter navigieren müssen. Weiter leben oder lieber sterben. Das haben wir Gott sei Dank nicht zu entscheiden. Das entscheidet Gott. Gott entscheidet, wie es an dem Punkt weitergeht. Und das ist auch gut so. Aber Paulus muss schon entscheiden oder muss eine Entscheidung treffen, was er besser findet. Und an dem Punkt ist er gerade angekommen und er sagt, nee, ich kann das eigentlich nicht entscheiden. Ich finde das beides gut. Und dann sieht er in dem Bleiben auf der Erde, in dem Bleiben eben nicht Arbeit, wie viele Menschen nur an ihre Arbeit denken und Arbeit vor sich sehen, sondern er sieht die Frucht. Paulus sieht die Frucht. Er sieht das, was hinten dabei rauskommt. Und das kann vielleicht manchen von uns helfen. Nicht immer Arbeit als negativ sehen, sondern an die Frucht denken, an das, was hinten rauskommt. Gerade auch im Reich Gottes. Im Reich Gottes ist es gut, immer daran zu denken, wenn uns Dinge über den Kopf wachsen, für die Frucht sorgt Gott. Und er sorgt reichlich dafür. Paulus findet jedenfalls beides gut, hier weiterarbeiten oder zu Jesus in den Himmel. In Vers 23 formuliert er das so. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust zu sterben und bei Christus zu sein, denn das ist weitaus oder viel besser. Aber dann trifft Paulus doch noch eine Entscheidung darüber, was er am Ende besser, also erstrebenswerter findet. In Vers 24, dann kommen noch zwei. Paulus sagt sinngemäß, wenn ich es zu entscheiden hätte, würde ich doch auf die Verbesserung, auf den Gewinn verzichten. Warum? Weil er weiß, dass er hier noch gebraucht wird. Weil er weiß, dass er hier auf der Erde noch gebraucht wird. Und ich finde, das ist ein schönes Gebet, dass man zu Gott beten kann, also vor allen Dingen, wenn man älter wird, dass man sagt, Gott, solange du mich hier noch brauchst, stehe ich dir zur Verfügung, arbeite gern für dich, verlass mich darauf, dass hinten was rauskommt, dass hinten eine Frucht rauskommt und wenn du mich nicht mehr brauchst, dann kannst du mich auch gerne nach Hause holen. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen älter für werden, um so denken zu können, aber das wirkt sehr beruhigend, wenn man so langsam dahin kommt. Man sagt, okay, wenn du mich nicht haben willst hier, dann mache ich gerne auch noch ein bisschen was. Und wenn nicht, jeder ist mal dran, immer zu früh, dann entscheide du, wann es soweit ist. Denn ich weiß ja, am Ende geht es mir bei dir viel besser als hier, auch wenn es mir hier unverdient gut geht. Das sagt Paulus in Vers 25. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Also Paulus hatte irgendwie das Gefühl, dass er hier noch gebraucht wurde. Und speziell für die Christen in der Gemeinde in Philippi. Vers 26 habe ich nicht wirklich verstanden, deswegen lasse ich den heute weg. Könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen. Vielleicht hat jemand eine Idee. Natürlich möchte ich gern, dass von dieser Predigt etwas hängen bleibt. Deshalb fasse ich zum weiter drüber nachdenken, nochmal zusammen. Der Weg unserer Navigation ist von Gott vorgegeben. Es ist der beste Weg, Und die Bibel, sage ich mal, ist so ein bisschen unsere Landkarte. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Und der Weg, der von Gott vorgegeben ist, ist der beste Weg, den wir gehen können. Wir kommen manchmal an Punkte, wo wir entscheiden müssen, in welche Richtung wir weitergehen. Ob wir den vorgegebenen Weg einschlagen, der sicher der beste ist, oder ob wir vielleicht auch mal einen eigenen Weg gehen. Weil wir so geschaffen sind, dass wir einen eigenen Willen haben. Dass wir entscheiden können, wie wir an bestimmten Gabelungen weitergehen. Und die Freiheit lässt uns Gott. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Navigation nach Gottes Landkarte, die mit Abstand am besten ist. Weiterer Punkt, Gott nutzt gerade Umstände, die uns nicht gefallen, um ein Zeugnis für ihn zu sein. Wenn es uns mal an irgendeinem Punkt nicht gut geht, und das hat sicherlich jeder mal und jede Mal, dann kann es sein, dass Gott diese Situation, die uns nicht gefällt, die uns nicht schmeckt, aber doch dazu gebrauchen kann, für ihn ein Zeugnis zu sein. Ein weiterer Punkt, wir wollen uns, solange Gott uns hier lässt, gebrauchen lassen, Reklame für sein Reich zu machen, für unsere Mitmenschen und besonders für unsere Mitchristen zur Verfügung zu stehen. Ich habe für den Wegweiser den Begriff Mut gewählt, weil ich finde, dass diese Verse aus dem Philipperbrief ausgesprochen mutmachend sind, in verschiedener Hinsicht. Einmal, was das Leben hier auf der Erde angeht, wenn wir in unglücklichen Umständen sind, was die Größe des Evangeliums angeht, wie toll diese frohe Botschaft ist, die wir wissen, die wir kennen, die wir weitersagen können, aber auch im Angesicht des Todes, dieser ganz großen Gabelung, die irgendwann auf jeden von uns zukommt, dann können wir Mut haben, dann können wir mutig sein. Es ist mutmachend, was wir darüber in der Bibel lesen und wie Paulus uns darin ein Vorbild ist. Navigation ist eine spannende Sache. Wir haben ein Ziel auf unserer Reise, aber Gott lässt uns die Freiheit, seinen Landmarken tagsüber, Leuchttürme, Tonnen, Kirchtürme, Schornsteine, nachts, Mond, Sterne, auf unserem Weg zu folgen. Ich glaube, das Erste ist die beste Lösung. Ich möchte noch beten. Großer Gott, danke, dass du uns Mut machst, dass du uns ermutigst durch dein Wort, durch die Bibel, auch durch solche Menschen wie Paulus, die unheimlich viel Unangenehmes erlebt haben, aber doch, wo du doch Gutes daraus gemacht hast, wo du die Frucht geerntet hast am Ende. Und danke, dass du uns auch Mut machst für die Ewigkeit, dass wir keine Angst zu haben müssen vor dem Übergang, wenn wir einmal zu dir gehen dürfen, dass wir uns darauf freuen können. Und du machst uns Mut auch dadurch, dass du die Entscheidung triffst, dass du entscheidest, wie lange du uns hier brauchst und wann du uns bei dir haben willst. Dafür danken wir dir. Amen.